Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Und das ist schon der Einstieg in das Thema heute Nachmittag. Wir wollen über das Gebet mit uns unterhalten und sprechen. Wie bekommt man Gebetserhörungen? Das Stolz und Größte und Gewaltigste ist es, wenn man mit Gott spricht, telefoniert mit dem Himmel und man kriegt eine Antwort, ein Feedback. Und das Erbetene wird einem dann gegeben. Bitte, so wird euch gegeben, heißt es in der Bibel. So, ich lade euch ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst. Ich lebe immer in der Zukunft, denn ich erwarte immer, dass Gott die Schleusen des Himmels auftut und dass Gott etwas tut und wirkt in unserer Mitte. Deshalb ganz herzlich eingeladen für Freitag, da wird das Thema sein, lebe ein erleuchtetes Leben. Ein fantastisches Leben, ein großartiges Leben. Ja, ein Leben im Licht. Die meisten Leute leben in Dunkelheit. Für mich ist Licht und Leben gehört zusammen. Ohne Licht kein Leben. Also wir brauchen Licht. Also nur Fledermäuse leben im Dunkeln. Aber wir sind Kinder des Lichts, sagt die Bibel. Am Samstag wird das Thema sein, was erwartet Jesus von uns nicht? Also es gibt auch Dinge, was Jesus gar nicht erwartet. Also, und viele tun es. Sie machen Dinge, die er gar nicht gesagt hat. Also diese Dinge wollen wir auch besprechen. Auch das gehört zum christlichen Leben. Und dann am Sonntag sei von Gott fasziniert, begeistert. Also wir fangen heute mit Gebet an. Wie erlebt man ein Wunder? Wie kriegt man ein Zeichen von Gott? Wie führt der Herr einen? Bittet und es wird euch gegeben. Einige Gedanken zum Gebet, was das Gebet ist und wie man betet. Das ist nicht gleich zu wem man betet, sondern man muss zu Jesus beten, zum Vater beten, also durch den Heiligen Geist. Das sind also Kniffe, die die Bibel uns zeigt. Alles sollte im Namen Jesu erbeten sein. Jesus sagt einmal, ihr habt noch nichts in meinem Namen gebeten. Ich möchte euch noch viel mehr geben, als was ihr denkt und habt. Bittet in meinem Namen. Also Gedanken zum Gebet. Zuerst einmal, was das Gebet ist. Das Gebet ist der Schlüssel zum wahren und erfüllten Leben. Preis Gott. Also Christen, die nicht beten, sind armselige Menschen. Die erleben nichts, die haben nichts, die kriegen nichts, aus denen wird nichts. Beten. Beter sind Wundervollbringer. Preis dem Herrn. Und wir haben so viele Bedürfnisse, nicht nur materielle Art, dass wir jetzt Geld brauchen, nein, oder dass wir jetzt neue Kraft brauchen. Wir haben so viele immaterielle Bedürfnisse. Wir brauchen Freude, wir brauchen Frieden, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Gelassenheit, wir brauchen freie Luft. Das alles ist, was wir brauchen. Denn meine Bibel sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wir brauchen also geistige und geistliche Nahrung. Und Jesus gibt seinen Jüngern den Schlüssel zum Gebet. Und das ist der Schlüssel zum Himmelreich. Und wer betet, der öffnet die Fenster des Himmels. Wir haben jetzt am Sonntag über den offenen Himmel gesprochen. Und du solltest alles dran setzen, dass der Himmel offen ist. Daniel hat sein Fenster aufgemacht und gebetet. Und der Herr hat ihn bewahrt vor den Löwen. Menschen, die beten, erleben Bewahrungen, Wunder und Führungen Gottes. Das Gebet öffnet den Himmel, bringt uns in die Gegenwart Gottes. Beter sind Wundervollbringer in einem alten Lied. Weltenbezwinger hieß es dort. Sie verstopfen den Löwen, den Rachen. Sie löschen des Feuers Kraft aus. Das sind Beter. Du musst nur ein bisschen wedeln und ein bisschen das Zeichen des Kreuzes machen. Unter diesem Zeichen siegen wir, Brüder und Schwestern. Wahre Beter machen Geschichte. Siehe Daniel, der mehrere Königreiche überlebt. Oder denk an die drei Jungs, die nicht ihre Knie gebeugt haben vor dem Gott Marduk. Menschen, die beten, sie werden von Gott beeinflusst und sie beeinflussen dann die Welt. Das sind Beter. Du möchtest deine Umgebung verändern. Fang an zu beten. Fang an zu beten für dich selbst, für deine Familie, für dein Umfeld und du wirst merken, die Kreise werden immer größer. Es ist so, wenn du einen Stein ins Wasser reinschmeißt und dass diese Kreise ziehen immer weiter bis ans Ufer. Beter sind sterbende Krieger, die trotzen den Mächten, dem Teufel, den Fürsten und Gewalten. Denn wir haben ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, die in der Luft herrschen, in unserem Kopf herrschen. Es wird berichtet von diesem schottischen Erweckungsprediger John Knox. Wenn er betete, da zitterte die Maria Stuart, diese Blutige, die also so viele Menschen verfolgt hat. Da musste nur anfangen zu beten. Dann zitterte die Königin von England. Wenn Elia betete, wurde der Himmel verschlossen. Denk an diese vollmächtigen Menschen. Und Elia, heißt es im Jakobusbrief, Elia war ein Mensch wie wir alle. er war ein schwacher Mensch, steht bei mir sogar in der Bibel. Ein ganz schwacher Mensch. Und er war wirklich schwach. Da musste nur die Isabel sagen, morgen kommt dein Kopf dran, dann läuft er schon. Er war sehr sensibel, depressiv, schwermütig. Er war ein schwacher Mensch, aber er betete. Es sollte nicht regnen und es regnet nicht. Er betete und Feuer fiel vom Himmel. Das sind Menschen. Denk an Josua. Josua betet und er hielt die Sonne und den Mond auf. Das kann doch kein Sterblicher als nur Unsterblicher. Deshalb Beter sind unsterbliche Menschen. Die verewigen sich vor Gott. Beter sind Satansbezwinger, heißt es in diesem Lied. Beter sind bettelnde Fürsten. Sie bekommen niemals genug. Niemals genug. Selbst wenn teuflische Mächte toben, sie stehen zusammen. Beter tun Siegesgeschäfte. Sie beten den Tag Gottes herbei. Soweit das Lied. Sie beten den Tag Gottes herbei. Dieses Lied findest du nicht. Heute singt man sowas nicht. Aber früher haben wir das sehr gerne gesungen. Beter sind Wundervollbringer. Sie beten Feuer vom Himmel. Sie beten Regen vom Himmel herab. Beter haben Zutritt zu Gott. Audienz. Sie sind per Du mit ihm. Sie haben Zugang zum Thronsaal Gottes. Egal was passiert. Und sie sind in der Herrlichkeit Gottes. Obwohl sie arme Schlucker sind. Äußerlich, gebrechlich. Vielleicht sogar in Lumpen gekleidet, in Ziegenfällen, steht ja im Hebräerbrief einmal, waren sie gekleidet. Und Beter sind Wundervollbringer. Sie haben den Schlüssel zum Schatzhaus Gottes, zu Gottes Reich immer, was es auch immer heißt. Nicht nur, dass sie mit dem Geld rumklappern. Weißt du, sie sind manchmal arm, aber denn der Mensch lebt nicht von Geld allein, auch nicht von Brot allein, auch nicht von großen Mächten und großen Glanz und Gloria. Jakobus sagt, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Gebete, das ist harte Knochenarbeit. Das kann man nirgendwo lernen. Deshalb, die Jünger sagten, als sie gesehen haben, wie ihr Heiland betete, hat er gesagt, Meister, lehre uns beten. Dann hat er das Vaterunser sie gelehrt. Ein richtiges Beten, ihr Lieben, ist nur im Heiligen Geist möglich. Und nicht nur unbedingt in Zungen, sondern durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss uns die Bitten auf die Lippen legen, auf die Zunge legen. Der Heilige Geist muss uns die Anliegen zeigen, um was beten wir heute. Nicht, dass die Kuh gut kalt oder irgendwelche nichtige irdische Dinge, vergängliche Dinge, das dürfen wir auch beten. Aber wir sollen beten für Dinge, die Gott uns aufs Herz zeigt und legt und sagt, das ist jetzt dran. Herr, lehre uns beten, haben sie gesagt. Jesus muss uns auch heute beten lehren und der Heilige Geist ebenfalls. Und weißt du, was uns richtig beten lehrt? Soll ich dir sagen? Halt dich fest. Not lehrt uns beten. Schwierigkeiten lehren uns beten. Kämpfe lehren uns beten. Weißt du, wenn Not da ist, dann gehst du auf die Knie, da wird nicht viel gefragt. Stell dir mal vor, du kriegst eine Diagnose Krebs oder eine Nachricht, Todesfall oder irgendwas. Du gehst auf die Knie und betest und sagst, lieber Gott, hilf bitte. Und dann weißt du, wie man betet. Verstehst du? Sei beim Ertrinken. Wenn du beim Ertrinken bist, dann weißt du sofort, wie man betet, wie man schreit. Und beten ist zuerst einmal ein Stück Schreien. Der Heilige Geist muss uns beten helfen. Wir können von uns selbst gar nicht so richtig beten. Weißt du, dass wir tief zum Herrn rufen, dass unser Gebet drüben ankommt. Römer 8, Vers 26. Mein Thema ist erhörliches Beten. Wie funktioniert das? Römer 8, Vers 26. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit. Also die Beter sind nicht die Stärksten, die Helden, die alles managen und alles machen, alles in Kontrolle haben. Nein, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen und wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Das ist wahres, richtiges, göttliches, geistliches Beten. Nicht nur kirchliches Beten. Kirchliches Beten ist, dann liest der Pfarrer so ein Gebet runter. Oder irgendein Gebet, wo jemand mal aufgeschrieben hat. Es ist schön, aufgeschriebene Gebete zu sprechen, aber man betet richtig mit dem Herzen. Aus dem Herzen heraus. Und wenn wir mit Gott reden, wir sollten so mit Gott reden, Entschuldigung, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Verstehst du? In Plattdeutsch. Gott hört auch Plattdeutsch. Und Berlinerisch. Und Schwäbisch. Und was weiß ich. Auch Kauderwelsch. Sogar die Kinder können beten. Kleine Kinder. Und Gott hört das Gebet kleiner Kinder. Denn ihre Engel schauen das Angesicht des Vaters. Kinder können besser beten wie manche Erwachsene. Und wenn du beten lernen möchtest, dann schau die Hör mal den Kindern, wenn sie mal beten, lass die mal beten. Und die sollen beten lernen, denn wenn sie nachher in der Pubertät rauskommen, ins Leben rauskommen und wenn sie das Beten nicht gelernt haben, dann gute Nacht. So, der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit. Der Heilige Geist ist ein Gebetsverstärker. Der Heilige Geist betet nicht für uns. Bitte, dass wir uns richtig hier verstehen. Er ist nur ein Gebetsverstärker. Er hilft unserer Schwachheit. Beten musst du, muss ich selbst. Ich muss meinen Mund gebrauchen. Der Heilige Geist betet nicht für mich. Aber er hilft mir in meiner Schwachheit. Gott, ich habe eine schwere Zunge, verstehst du? Ich weiß nicht, zu uns geht es wie den Moses. Du kannst Rhetorik studiert haben und kannst trotzdem nicht reden. Da muss uns Gott die richtigen Worte aufs Herz legen. Und dann, lass mein Volk gehen. Das ist ein Gebet gewesen zum Pharao. Und der Pharao muss es spulen. Der Heilige Geist ist ein Gebetsverstärker. Vertritt uns, spricht für uns, übersetzt unser Gebet beim Vater im Himmel. Er ist unser Dolmetscher. Der Heilige Geist ist der Reisebegleiter durch die himmlischen Welten. Deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist, sonst kommen wir mit den geistlichen Dingen gar nicht zurecht und bringen alles durcheinander. Das Gebet ist die größte Macht des Universums. Ich mache zuerst mal ein Laudatio über das Gebet, eine Lobrede. Also nur ganz wenige Menschen machen von diesem Gebet Gebrauch. Gebet ist die größte Macht des Universums. Bewegt Gottes Arm, hält die Sonne auf und den Mond. So ist der Josua dort im Tal, als er merkt, ich bin noch nicht fertig mit der Schlacht. Gott hat uns noch viel zu geben, Brüder und Schwestern. Deshalb, wir sollten viel mehr anfangen zu beten, eine Liste aufstellen, was wollen wir einkaufen. Weißt du, wenn du ohne Liste einkaufen gehst, also mir geht es, dann kaufe ich jeden Mist zusammen. Ich denke, das ist gut, das kannst du gebrauchen und so weiter. Aber wenn du dann konkret einkaufen gehst, und ich sage noch ein Geheimnis beim Einkaufen, du musst zuerst gegessen haben. Weißt du, mit leeren Magen kauft man nicht ein. Du musst zuerst mal Gott angebetet haben, du musst zuerst mal Freude vor dem Herrn haben und dann nimmst du nicht mehr alles mit. Du nimmst nur das mit, was du brauchst, was auf dem Zettel draufsteht. Also leg dir so einen Einkaufszettel oder Gebetszettel an, wenn du zum lieben Gott gehst. Und dann mach das konkret. Und ich habe das so bei mir persönlich. Ich habe meinen Gebetszettel in der Bibel. Jedes Mal, wenn ich dann meine Andacht mache, lese ich. Und was kann ich schon abhaken? Was ist schon abgehakt? Was wird noch abgehakt? Und was ist schon im Kommen, wo ich noch intensiver in dieser Sache beten sollte? Konkret beten. Das ist so wichtig. Deshalb leg dir so einen Spickzettel an, wo du nachgucken kannst, was du brauchst. Gebet ist eine geistige Arbeit, eine seelische Arbeit. Gebet würde ich so definieren heute Nachmittag. Gebet sind geistige Hände, die nehmen. Du siehst, diese Hände können auch nehmen. Aber die geistigen Hände, die musst du auch betätigen. Weißt du, viele bitten, aber ihr bittet und ihr nehmt nicht. Oder wenn ihr nehmt, dann habt ihr ganz andere Gedanken im Kopf. So steht es im Jakobusbrief. So, wir sollten lernen beim Beten, uns in der unsichtbaren Welt bedienen. Wo liegt was? Das siehst du mit normalen sterblichen Augen, siehst du es nicht. Aber der Heilige Geist öffnet unsere Augen und sagt, hier liegt das und jenes und hier ist das und das, was du brauchst. Hier könntest du es auch noch gebrauchen. Wenn du einmal anfängst zu beten, da hört das gar nicht mehr auf bei dir. Das ist so ein Endlosformular. Jesus hat auch gebetet und zwar sehr viel. Er schaute zum Himmel, nahm die Brote, schaute zum Himmel und dankte dem Vater ganz kurz und dann brach es. Und als Jesus am Grab von Lazarus stand, hat er auch gebetet. Also wir haben einige Gebete von Jesus, die sind stark. Dann sagt der Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann, Lazarus, komm raus. Du musst zuerst mal wissen, dass Gott dich hört, dass Gott dich liebt, dass Gott dich versteht, dass du sein Kind bist, dass du in seine Hände eingraviert wirst. Wenn du das weißt, dann kannst du sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt passiert. Dann kannst du zum Berg sprechen oder zu deinen Problemen. Jesus hat nichts getan, ohne den Vater vorher gefragt zu haben. So, auch die Bitten hat er vom Vater gehabt. Also gesagt, Vater, was machen wir heute? Was passiert heute? Und er wusste ganz genau, es begab sich dann. So, im Gebet bekommt man Anweisungen von Gott. Weißt du, da betest und betest für irgendetwas und plötzlich sagt Gott zu dir etwas, was du tun und lassen solltest. Beter werden von oben geleitet, von oben angeleitet, wie man betet, bekommen die Bitten. Und weißt du, ist es ganz anders, wenn du jetzt schon von Gott vorformulierte Bitten kommst und sagst, Vater, das hast du mir gesagt, ich soll darum beten und jetzt bete ich. Und der Heilige Geist, wenn der uns lehrt, und der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit, wenn er uns lehrt, dann wird er uns Dinge zeigen, von denen du nicht einmal geträumt hast. Bete jetzt für die Marie, da irgendwo in Hinterdupfing. Verstehst du, Gott weiß, wo jemand in Not ist, beim Ertrinken ist. Dann kannst du ganz konkret für Sachen beten. Ich weiß, was das ist. Als meine Frau und ich, wir haben irgendwo eine Glaubenskrise gehabt in Stuttgart. irgendwas ist passiert, eine Laus über die Leber gelaufen und ich konnte fast gar nicht mehr glauben und nichts und so weiter. Und dann kriege ich einen Brief, also ich habe aufgehört zu predigen sogar, habe gesagt, nee, ich kann nicht vom Sieg reden und selber zweifeln. Und das ging vorbei nach kurzer Zeit und dann kriege ich einen Post von Barbados, Westindien, das ist in der Karibik, mein ehemaliger Bibelschullehrer und seine Frau schreiben, Bruder Matudis und Schwester Heidemi, was ist mit euch los? Der Heilige Geist hat mir von dann bis dann aufs Herz gelegt, 3 Wochen für mich, für uns zu beten. Die haben gar nichts gewusst von uns. Ich habe dann genau nachgeguckt, wann war das? Wann war die Krise in meinem persönlichen Leben? Und genau die Zeit von auf den Tag genau haben die aufs Herz gelegt bekommen. Das ist von Gott geleitete Beten. Wir müssen geistgeleitete Gebete sprechen. Dann betest du nicht querfeldein, sondern dann betest ganz konkret und ganz gezielt für das und jenes. Beter werden von oben bedient, bewirtet, versorgt, informiert. Alles Wichtige wird von oben ausgelöst. Pastor Friedrich Budelschwing, so 1800 und 1900, so in diesem Dreh, als er in Bielefeld dort Pastor war, er leitete diese Betelanstalt. Und da war ein Chefarzt an einem Menschen dran, der sagte, also hier wird da nichts mehr rauskommen. Also diese Operation, der wird es nicht überleben, also es wird nicht gut werden. Und die alle, auch die Krankenschwestern, sie haben diesen Patienten bedauert. Und da sagen sie dem Budelschwing, er war ja der Leiter der Klinik und der Station, dann platzt der Budelschwing raus und mit der Frage an den Professor, der den behandelt, habt ihr schon gebetet? Und dann sagt er, jetzt merke ich, dass sie noch nicht gebetet hat. Und dann hat er sie stehen gelassen, ist dann ins Zimmer gegangen, hat sich hingekniet und eine Stunde gebetet. Und der Professor hat nur Mitleid gehabt, also ja, beten, ob das Beten wirklich was hilft. Und dann nach einer Stunde kommt Budelschwing raus. Also, ihr habt nicht gebetet, aber jetzt habe ich mit Gott gesprochen, mit Gott geredet. Und plötzlich empfängt der Professor den Budelschwing und sagt, Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem Kranken plötzlich auffallend besser. Habt ihr schon gebetet? Die Frage ist, du hast so viele Probleme. Und die Frage, hast du schon gebetet? Und dann geh lieber in deine Kammer und bete. Und nach einer Woche, so wird es berichtet und erzählt, war der Patient genesen. Nur aufgrund von Gebet, aber keine Hoffnung, dass er überlebt. Du siehst, Gebet ist für hoffnungslose Fälle. Das ist die Waffe, die Gott uns gegeben hat. Und die ganze Welt ist für uns hoffnungslos. Bevor man betet, muss man also die Bitten von oben bekommen. Also es muss manchmal rausplatzen. Habt ihr schon gebetet? Genauso viel auch. Habt ihr schon gegessen? Und du weißt, genauso, so eine dringende Bitte. Habt ihr das schon gemacht? Beim Beten ist es so, da bekommst du, wenn du die Bitten von Gott bekommst, bekommst du die Menüliste. Wie in der Bedienung im Restaurant. Du kriegst die Menüliste und da kannst du das bestellen. Und du musst wissen, ist das auf dem Speisezettel Gottes für mich? Und deshalb, die Bitten habt ihr von ihm. Habt ihr schon gebetet? Führt das Gott in seinem Angebot? Und Jesus ist uns hier ein Vorbild für die Kommunikation mit Gott. Und Gebet ist nichts anderes wie Kommunikation mit Gott. Du redest mit Gott. Geheimnisse durch den Heiligen Geist. Und das Gebet durchzieht das ganze Leben Jesu und sollte auch das Leben der Christen durchziehen. Die ersten Christen, die waren so erfüllt vom Gebet. Wenn irgendwas war, wir beten jetzt. Apostelgeschichte 4, Vers 29. Da, weißt du, das ist so ein apostolisches Gebet. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen, als sie ausgepeitscht worden sind. Zeige deine Macht. Lass Heilungen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus Christus. Das ist ein apostolisches Gebet. Hilf allen, die an dich glauben. Und die gehen wieder raus, erfüllt mit dem Heiligen Geist auf den Marktplatz und predigen weiter von Jesus. Die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Das ist die Art und Weise, wie man neue Kraft bekommt. Durch das Gebet heilten sie die Kranken, trieben die Dämonen aus, weckten die Toten auf. Durch das Gebet. Und weißt du, das Gebet ist, was Gott uns zurückgelassen hat, was Jesus uns zurückgelassen hat. Das ist sein Vermögen. Und zwar, wir sollten konkret anfangen zu beten. Deshalb mach deinen Speisezettel zurecht und Spickzettel und dein Gebetszettel, was du alles noch brauchst. Vielleicht kannst du jetzt noch, während ich predige, dass der Heilige Geist dir etwas schenkt und zeigt, das muss ich beten, mal durchbeten. Früher haben die Pfingstler ein Wort gehabt immer und das haben die Leute von heute verloren. Durchbeten, so lang beten, bis du weißt, die Antwort ist unterwegs, abgeschickt. Der Fall wird jetzt behandelt. Diesen Fall hat Gott in die Hände genommen, sich in die Hände genommen. Die ersten Christen haben durchgebetet. Sie haben so lange gebetet, bis die Wände gewackelt haben. Und der Heilige Geist gefallen ist. So haben sie gebetet. Das war Durchbeten. Und Christen müssen heute wieder das Durchbeten lernen. So lange anhalten zu beten, bis du kommst. Und dann kannst du abhaken oder bekommst. Dann kannst du abhaken. Sie bekamen neue Kraft, neue Hoffnung. Gott will, dass wir konkret und ganz bestimmt zu ihm kommen. Weißt du, nicht, dass du so durch die Blume reden, Herr, du weißt ja und du kennst mich und du verstehst mich. Und oh. Wenn du vom Heiligen Geist die Bitten hast, dann sagst du ganz konkret, denn der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, ein Geist, der direkt mit Gott spricht. Klartext. Der Heilige Geist betet uns vor und sagt, sag das so. Und formuliere das so auf diese Art und Weise. Und der Heilige Geist, wofür wir beten sollten jetzt gerade. Und er gestaltet dann unser ganzes Gebetsleben. Deshalb, wenn du voll vom Heiligen Geist bist, dann sagst du genauso wie Jesus, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt kannst du in Vollmacht reden. Denn auf der einen Seite reden wir mit Gott, danken ihm, preisen ihn, loben ihn. Und auf der anderen Seite zu der Welt, dann gebieten wir, Lazarus, komm raus. Dann reden wir in Autorität. Aber zuerst müssen wir mit Gott in Autorität stehen, in Verbindung stehen, in Vollmacht stehen. Da diese Kraft beziehen und haben. Gott muss neue Kraft uns geben. Wenn du aus der Sicht Gottes betest, so wie Gott die Dinge sieht, wie Gott es haben möchte, dann betest du ganz anders. Du sagst, Berg, heb dich weg. Weil du weißt, der Berg hat hier nichts zu suchen. Krankheit verschwinde. Dämonen fahrt aus. Unsere Bitten müssen vor Gott bei uns etwas auslösen, dass wir dann in Kühnheit und Überzeugung reden und der Heilige Geist gibt uns dann die Anstöße, was wir sagen sollen, wie wir sagen sollen. Lass mein Volk gehen. Aber du siehst, zuerst hat Moses in der Wüste 40 Jahre mal durchgebetet, bis der brennende Busch ihn gelockt hat von seiner Herde. Weißt du, Gott muss zuerst zu uns geredet haben, an uns gewirkt haben und dann gehen wir zu Pharao und sagen, Pharao, lass mein Volk gehen. Und wenn du das nicht tust, ich bring dir Frösche, Mücken, Hagel, Blutwasser und was sonst noch. Du siehst, Moses hat in Autorität gehandelt. Nicht der Herr hat die Dinge getan. Er hat es getan im Auftrag Gottes. Lass mein Volk gehen. Aber zuerst einmal musste er durch die Mühle durch. In der Gegenwart Gottes gereift werden und wachsen. Der Heilige Geist regt uns an, wie wir beten sollen, macht uns neugierig. Der Heilige Geist gibt uns die Formulierungen, wenn ich die ganzen Segnungen in der Bibel denke an Hanna und Simeon, wo sie den Heiland segnen, weißt du, da sind sie voller Heiligen Geist. Auf Anregung des Geistes kamen sie in den Tempel. Oder kommt Maria und Josef. Die meisten Menschen haben keine Anregung des Geistes mehr. Du musst ein bisschen vom Geist Gottes gekitzelt werden und angeregt und aufgeregt werden. Weißt du, da müssen Dinge in unserem Leben passieren, damit wir hellwach werden. Und deshalb Not lehrt uns beten. Deshalb passiert ist so viel Not bei Christen. Ja, ist normal. Damit wir wieder anfangen, konkret zu handeln, zu bitten. Der Heilige Geist hilft uns, den Weg zu finden. Wie sage ich das dem Vater im Himmel? Wie formuliere ich die Bitte richtig? Er gibt die Bitten, jetzt muss ich sprechen. Lass mein Volk gehen. Oder Lazarus, komm heraus. Der Heilige Geist weiß, wofür wir beten sollen. Der weiß es, deshalb er möchte das in unser Herz einbrennen und eingravieren. Und die Not, die soll uns treiben. Deshalb keine Angst vor Not. Nöte sind wichtig und nötig, damit wir näher an Gott kommen. Näher, mein Gott, zu dir haben wir vorhin gesungen. Weißt du, die Not bringt uns in die Gegenwart Gottes. Wenn es so gut geht und wenn du merkst, pass auf, wenn es bei dir alles glatt geht, alles wie geschmiert, oh, wir gehen heute nicht in die Versammlung, ist zu heiß. Bin zu müde. Oder was weiß ich. Bin zu schwach. Nein, aber wenn die Not da ist, da kann dich niemand bremsen. Dann stehst du schon 2 Stunden vor der Öffnung an der Tür und wartest, bis da was kommt und was passiert. Der Heilige Geist gibt uns ein, ganz konkrete Gedanken. Der Heilige Geist muss uns die Wünsche ins Herz schreiben. Der Heilige Geist. Und dann kannst du sagen, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir das geben, was dein Herz sich wünscht. Aber du musst den Wunsch von Gott haben. Nicht nur, weil der Pastor das gesagt hat oder weil das, dass wir uns wünschen, das wäre schön, wenn wir das hätten. Weißt du, wir brauchen göttliche Sehnsucht, Gott, göttliches Verlangen, göttliche Motive, göttliche Vorstellungen, eine göttliche Sicht für die Dinge. Und dann betest du ganz konkret und sagst, so ist es, so spricht der Herr, das ist der Wille des Herrn. Und dann verstehen wir auch das Vaterunser, wie Jesus gelehrt hat, zu beten, dein Wille geschehe. Dann betest du nicht irgendetwas, sondern den Willen Gottes. Und so lange den Willen Gottes durchkauen und durcharbeiten, bis es kommt. Und dann bekommst du irgendwann so einen Moment, jetzt ist es durch. Jetzt ist es durch. Und erstaunst, wie das funktioniert. Jesus betete keine normalen Gebete. Seine Gebete wurden auf einer ganz anderen Art und Weise gesprochen. Seine Formulierungen waren anders als die der Juden. Weißt du, die Juden, die plapperten und leierten und stundenlang öffentlich sogar das alles sehen. Jetzt betet er schon wieder. Und Jesus ging nachts. Bevor die Nachtigall anfing zu singen, hat er nachts auf dem Berg gebetet, mit dem Vater gesprochen. Morgens kam er, als wenn er Kaffee getrunken hätte, Fitnessübungen gemacht hätte und so weiter. Jetzt kommt er frisch und jetzt sagt er, heute machen wir das und heute machen wir jenes. Jesus hat ganz anders gebetet wie die religiösen Menschen. Gott mag keine religiösen Gebete. Gott mag Gebete, die aus dem Herzen, aus der Not herausgesprochen worden sind und im Geist gegeben worden sind. Seine Ausgangsbasis war ganz anders. Weißt du, er musste Gott nicht beeindrucken. Halleluja! Verstehst? Und dann noch irgendwas Besonderes tun. Irgendwie Gott imponieren. Jetzt Heiland, du siehst ja, ich habe schon ein großes Opfer gebracht. Weißt du, Jesus musste gar nichts. Jesus war ein demütiger Mensch. Nein, er ging zum Vater. Sagt, Papa, ich habe Schwierigkeiten. Die Leute mögen mich nicht. Die verstehen mich nicht. Die hören mir nicht zu. Er sprach mit Gott wie ein Vertrauter, wie ein Kind zum Vater. Das ist Beten, erhörliches Beten. Wie ein Freund zum Freund. Und das heißt, ich muss mir ein Vertrauensverhältnis mit Gott aufbauen. Er betete in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes war in ihm. Er sagt, die Salbung ist da, dass ich den Armen das Evangelium predige. Er betet in Vollmacht. Er betet in Erwartung. Lazarus, komm raus. Er hat gar nicht mehr umgeguckt. Und dann plötzlich öffnet sich das Grab. Gebete im Geist sind frische, lebendige Gebete, spontane Gebete. Weißt du, durch das Rema-Wort, jetzt ist es. Und dann sagst du das Richtige, tust das Richtige. Warum? Weil die Gebete von Gott stammen, von Gott gezeugt sind, von Gott gezeigt worden sind, aus dem Herzen Gottes für die Situation gesprochen, vom Himmel gegeben. Und dann sagst du es. Wie war es bei dir? Wir beteten für deine Wohnung, weil da so ein komischer Geist irgendwo drin ist. Und während wir beten, hat der Heilige Geist mir gesagt, öffne deine Geige und lass die Geige dort sein. Und weißt du, da die Engel sollen da drauf spielen. Und seitdem spielen die Engel da drauf. Und ist Ruhe, oder nicht? Da ist Friede in deiner Wohnung. Weißt du, Gott wirkt. Wenn wir das tun, so ganz spontan, die Bitten habt ihr von ihm. Inspirierte Gebete, die müssen gar nicht lang sein. Lass mein Volk gehen. Das ist ein inspiriertes Gebet. Und der Pharao muss es tun. Warum? Weil diese Gebete im Himmel formuliert worden sind. Nicht in irgendeiner Druckerei und irgendeinem Büro oder irgendwo. Nein, im Himmel. Geistliches Gebet ist ein übernatürliches Reden. Passt gar nicht rein. Verstehst? Also ich habe das eine erlebt, wenn ich mit Gott rede und Gott mir was zeigt, das passt gar nicht rein, das passt gar nicht zusammen. Manchmal frage ich, was soll das bringen? Aber im Himmel ist alles schon geplant, alles schon organisiert, alles schon richtig sortiert. Und wir müssen das nur noch hier ausführen. Geistliches Beten ist übernatürlich, zu sich selbst zu reden, zum Vater zu reden und draußen in der Gesellschaft. Lass mein Volk gehen. Man redet über Dinge von einer anderen Welt. Weißt du, da redet man nicht nur von Sorgen und Schwierigkeiten und Arbeit und Krankheit und Leiden und Kämpfen. Nein, man redet in Autorität genau das, wo der wunde Punkt ist. Das, was Not tut. Und das sagt man den Leuten dann. Wenn du wirklich vom Heiligen Geist erfüllt bist und die Bitten von Gott hast, dann redest du zu den Hindernissen, Widerständen und Schwierigkeiten. Ganz konkret, Berg, heb dich weg. Und das ist ein größerer Berg als Mount Everest. Wenn deine Schwierigkeiten, deine Hindernisse, deine Probleme sich so angehäuft haben, dass du sagst, das Eine Planierraupe kommt hier auch nicht mehr durch. Herr, mach du ein Wunder. Lass ein Erdbeben geschehen, die Stelle soll sich bewegen und das Ding soll weichen. Geist Gottes hat ganz andere Themen für uns als nur Klagelieder. Weißt du, wir reden mit Gott und wir reden positiv und ich möchte jetzt über das erhöhliche Gebet ein bisschen was sagen. Es sind positive Worte. Du redest immer positiv, als wenn du schon hättest. Du hast es noch nicht, aber du hast schon im Glauben, du siehst, dass es schon für dich alles schon reserviert. Alles schon abgelegt in deinem Postfach. Der Geist Gottes mag keine Klagelieder. Im Himmel wird es keine Klagelieder geben. Und deshalb ist, bevor du betest, bevor wir zum Gebet übergehen und mit Gott reden, sollten wir die ganzen Klagelieder aus unserem Liederbuch rausreißen. Die haben dort nichts zu suchen. Reiß sie raus. Die ganzen Klagelieder. Weißt du, das, oh, und dich bedauerst und dich bejammerst und ich, ja, deine Probleme, deine Krankheit, besingst. Wenn du zu Gott redest, fang an zu danken. Gott, ich danke dir für Gesundheit. Ich danke dir für Kraft. Ich danke dir für Wohlstand. Auch wenn ich kein Millionär bin. Aber ich danke, dass ich genug zu essen und zu trinken habe. Und dass es mir einigermaßen gut geht. Im Himmel wird Gott besungen, ihr Lieben. Und nicht Probleme. Im Himmel haben Probleme nichts zu suchen. Deshalb, wir müssen mit Gott zuerst mal im Klaren kommen, im Klartext. Und dann zum Problemen. Wir sprechen, weil die Probleme sind hier unten bei uns. Nicht im Himmel. Und dann redest du, lass mein Volk gehen, Lazarus komm raus. Oder gebt ihr ihnen zu essen. Aber wir haben nur ein paar Denare im Sparbuch oder auf dem Konto. Wir können uns das nicht leisten. Doch, mit Gott kannst du dir alles dir leisten, weil Gott sagt, mein ist Gold und Silber und ich lenke Menschenherzen wie Wasserbäche. Im Himmel wird Gott besungen, bejubelt. Weißt du, sein Wesen betrachtet. Vater, ich danke dir, dass du so reich bist. Was mich so an den Pfingstler imponiert hat, als ich das erste Mal mit so einer Pfingstlergemeinde zusammenkam, weißt du, ich höre zuerst mal, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft und dann gehe ich die Treppen hoch und dann singt Opa und Oma, zwei alte Leute mit ihrer Laute und singen. Und weißt du, was sie gesungen haben? Mein Vater ist mehr als ein Millionär. Und dann sagt Mutti noch einmal. Und dann, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Der hat nicht mehr aufgehört zu singen. Von seinem Vater, der ist mehr als Millionär. Und dieser Mann, später habe ich den kennengelernt, diesen Bruder, der hat Blutvergiftung gehabt, sein Blut wurde ausgepumpt und war Eisenbahner, der früher Rentner geworden ist, aber damals vor 40 Jahren, verstehst du, und so weiter. Der war nicht der Gesündeste, aber mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Das sind Beter, die besingen die Größe Gottes, die Allmacht Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du anfängst zu singen und Gott zu bejubeln, mein Vater ist mehr als Millionär, dann wirst du nicht mehr auf dieses bisschen, paar Kopeken oder paar Cent schauen. Da weißt du, mein Gott ist ein Superreicher. Und er kann Quellen aufschließen. Alle meine Quellen sind in dir, o Herr. Weißt du, dann wunderst du dich nachher, wo das alles herkommt. Dort im Himmel gibt es kein Murren, kein Klagen, kein Verdammen, kein Streit, kein Schmerz. Kein Gejaule. Das macht der Heilige Geist mit einem unaussprechlichen Seufzen. Weißt du, dieses Seufzen ist ganz was anderes, als was wir hier unter Seufzen verstehen. Das ist ganz anders Stöhnen. Oh Vater, mach das, mach das, mach das. Was? Die brauchen da unten, die sind so schwach. Dort, wenn du am Thron Gottes bist, da wird nicht geplappert und viele Worte gemacht. Der Beter nach der Bibel, nach dem Neuen Testament, die sprechen in der Sprache des Himmels. Und dann werden sie vom Vater gehört. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Wir sollen so weit kommen, dass wir so vor Gott stehen, wie Jesus vor dem Vater stand. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. In guten und in schlechten Tagen. In Erfolg und Misserfolg. In Gesundheit und Krankheit. Du hörst mich alle Tage. Deshalb hat Jesus gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hab keine Angst. Der betet erhörlich. Und bevor du betest, du solltest die Sprache des Himmels lernen. Diese andere Sprache dir angewöhnen. Eine gebildete Sprache, eine Sprache der Diplomaten. Ja, das ist die Sprache des Heiligen Geistes. Früher haben die Diplomaten Französisch gesprochen. Weil sie wollten sich nicht mit dem gemeinen Volk abgeben. So. Es ist interessant. Als Saul von Tarsus in Damaskus in der Dunkelheit sitzt und blind ist und das Licht nicht sieht, da sagt der Heilige Geist zu dem Ananias, siehe, er betet. hat dieser Jude nicht genug gebetet. Der war Weltmeister im Beten und so weiter. Aber der hat wahrscheinlich nur geplappert und jetzt betet er richtig. Siehe, er betet. Und Menschen, die beten, die beißen nicht. Das sind liebe Menschen. Die haben eine ganz andere Art. Die verletzen niemanden. Die stoßen niemanden vom Kopf und die beleidigen auch Gott nicht, wenn sie mit Gott reden. Und deshalb schreibt auch Paulus später, flucht nicht, segnet. Dann hat es von Jesus übernommen. Erst wenn wir positiv reden, kommen unsere Worte bei Gott an. Das ist beten, positiv reden. Und nicht jammern und sagen, oh, weißt du, die Schwester hat mich beleidigt, der Bruder hat mich schief angeguckt. Vergiss es. Das geht niemand was an und das muss auch niemand erzählen. Dass du wirst sagen nachher, du wirst segnen. Ich werde nachher darauf zu sprechen kommen, was richtiges, echtes Beten, wahres Beten ist. Also segnen, beten. Fang an, segnen zu beten. Du hast kranke Füße, fang an, deine Füße zu segnen, dass sie wenigstens dich schon so lange getragen haben. Und Gott zu danken, dass deine Füße dich so lange ausgehalten haben. Fang an, segnen zu beten. Und in der Bibel sagt Gott wie bei Israel immer wieder, ich mag euer Geplärr nicht. Oder das Geplärr eurer Lippen. Weißt du, was das ist? Gejammere, Klageweiber. Ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Gott mag Lob und Dank. Im Himmel wird nur gelobt und nur gedankt. Und das muss jetzt hier anfangen. Wenn du das hier nicht lernst, wirst du dort auch nicht können. Der Weg ist schmal, ich habe euch gesagt. Ihr kennt ja diese Predigt. Gott hat sogar aus dem Mund der Unmündigen sein Lob zu bereiten. Halleluja, Hosianna. Verstehst du, so haben die Jünger damals Gott gelobt. Und er sagt, ich werde nicht früher wieder kommen. Und der König wird, Israels wird nicht nochmals kommen, es sei denn, sie sagen, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Also du musst Gott loben, preisen, den Namen Gottes erheben. Zu Gott kommen nur positive Worte vor. Und nur Menschen mit positiven Lippen werden zugelassen. Zuerst müssen deine Lippen gereinigt und geheiligt werden, sodass du wirklich von Gott gehört werden kannst. Und du brauchst immer das passende Wort, das Schlüsselwort, das Stichwort, um an die Schatzkammern Gottes zu kommen. Dieses Pinwort, was man heute so im Internet hat, dieses Pinwort, das passende Wort, die passende Haltung, den passenden Glauben, immer das Passende. Und das ist so wichtig, dass wir vom Herrn ein Rema-Wort, nicht nur Logos. Die Bibel ist voll von Verheißungen, aber du brauchst die Verheißung für dein Gebet, für dein Anliegen, für deine Not. Du brauchst für deine persönlichen Bedürfnisse das richtige Wort. Nicht nur die richtige Predigt und das richtige Wort, sondern auch die richtige Antwort. Eigentlich, du solltest beten und die Antwort schon haben. Und wissen, das wird Gott tun, das wird passieren. Worte, die der Geist gibt, auszusprechen. So heißt es einmal in der Bibel von den Leuten am Pfingsttag, und sie sprachen, wie der Geist gab, auszusprechen, egal was die da dachten und was, ob sie verstehen oder nicht verstehen, wie der Geist gab, auszusprechen. Der Heilige Geist ist ein Teil dieser Gottheit und der Heilige Geist möchte, dass wir geistgewirkt beten. Und das bringt Resultate. Geistgewirkt beten. Von ihm die Wünsche, die Bitten, die Anliegen, die Vision, alles, was wir zusammen brauchen. Und erst wenn das der Heilige Geist gegeben hat, und dann ist es, dann entwickelt sich das alles richtig, dann wird es lebendig, denn der Geist ist es, was uns lebendig macht. Die Dinge, die tot sind, und in uns steckt so viel, das meiste ist bei uns tot, unbrauchbar, nutzlos. Aber der Heilige Geist erweckt. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, macht unsere sterblichen Leiber lebendig, unsere sterblichen Anliegen und alles, was in unserem Leben ist, was nichts taugt, macht er lebendig. Plötzlich die Worte, die sind Geist und Leben. Die Worte, die dann aus deinem Herzen raus sprudeln. Weißt du, was du im Geist gehört und im Geist geschaut hast, das wird Geist und das wird lebendig und das wird schöpferisch. Was du im Geist erlebst und im Geist erfährst, das wird, das passiert. Das, was der Heilige Geist sagt, das stimmt, denn er ist der Geist der Wahrheit. Deshalb hör auf den Heiligen Geist, bevor du anfängst zu beten. Also du siehst, zuerst mal, du musst aus der Garage rausfahren, aus der Reserve, aus der falschen Haltung und so weiter. Und dann stellt der Heilige Geist dich vor den Tatsachen und Fakten. Das ist es. Bitte darum, das wird passieren. Und es wird kommen. Es wird geschehen, wie du gesagt hast, Herr. Um erhörlich zu beten, braucht man einen guten Draht zum Vater im Himmel. Einen guten Draht, so per Du. Du brauchst die Handynummer Gottes. Dann kannst du mit ihm telefonieren. Wenn du die Handynummer nicht hast, kannst du ihn nicht Tag und Nacht anrufen. Weißt du, als ich meine Augenoperation hatte, ich habe nur eine einzige Operation in meinem Leben bisher gehabt, aber die war gut. Und dann hat mir der Arzt von der Klinik seine Handynummer gegeben. Er sagt, wenn was ist, sag mal, das rufen Sie mich auch um Mitternacht an. Und das ist mit Gott. Du kannst Gott alle Zeit anrufen auf seine Handynummer, wenn du die hast. Und die kann niemand ausspionieren, diese Handynummer Gottes. Weißt du, wenn du einen guten Draht zum Vater hast, dann wirst du, egal wo du, in welcher Situation du bist, du wirst mit ihm sprechen, du wirst dir auch Zeit lassen, du weißt, dass das Gebet eines Bewährten vermag viel. Gott, wenn ich dich anrufe, ich habe eine gute Beziehung zu dir, ich weiß, du hörst dein Kind Tag und Nacht, du bist ja mein Vater und euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft. Der weiß das, noch ehe du bittest. Deshalb, wir müssen Freunde Gottes sein. Freunde Gottes sein, dann kriegst du seine Handynummer. Dann kannst du dich dort einloggen und was auch immer ist. Abraham wurde von Gott als Freund bezeichnet. Weißt du, warum? Weil er Gott gehorchte, weil er auf Gott hörte, weil er Gottes Willen tat. So, Abraham konnte Lot aus Sodom herausbeten. Er konnte mit Gott sogar schachern. Beter schachern manchmal mit Gott. Weißt du, was es ist, so jüdisches Handeln? Weißt du, man pokert hoch und dann schachert man, bis man vielleicht auf 10 runterkommt. Abraham kam bis auf 10 runter und sagt, ja, du weißt alles. Also meine Familie ist dort unten, der Lot, hol den raus, den Jungen. Der ist nicht wert, dort mit den Gauner unterzugehen. Das Gebet ist ein Generalschlüssel, passt überall, kommst überall durch. Ist der Schlüssel für den Christen als Handwerkszeug. Weißt du, dieses Handwerkzeug brauchst du, das Gebet. Wenn du das beherrschst, wenn du es richtig kannst, dann bist du gemachter Mann, gemachte Frau. Gebet verändert zuerst unser Leben. Das ist nämlich das Erste. Ich habe gedacht, zuerst wenn ich bete, dann wird er die anderen Leute verändern. Von wegen. Da hat zuerst an mir gearbeitet, mir Geduld geschenkt und mir Gnade geschenkt und mich zuerst mal dort auf eine Ebene gebracht. Mir eine ganz andere Stellung gegeben. Das Gebet. Und ich sage dir, was das Gebet macht. Willst du erhöhlich beten? Das Gebet zermalmt dein Ego. Macht klein, daraus Pulver. Das macht zu Pulver. Weißt du, vor Gott geht man auf die Knie, man ist der Erde viel näher. Weißt du, diese Nichtigkeit, Herr, ich bin nicht, Not lehrt beten. Dann merkst du, wir sind sterblich, wir sind von der Erde und wir gehen zur Erde zurück. Da wird das Herz weich, wenn du betest. Das ist, was dir erstmal passiert, du wirst barmherzig. Und dann fragt der liebe Gott, und wie war es bei dir? Du willst, dass der andere sich schnell bekehrt und schnell das macht, die Heiligung durchlebt und gleich Zeichen und Wunder erlebt und voller Kraft und was weiß ich ist. Und dann sagt der Heilige Geist und Johannes, wie war es mit dir? Weißt du, dass plötzlich beim Beten wird das alles Harte aus dir rausgenommen, das Satanische. Bei uns ist noch so viel Teuflisches in unserem Herzen, in aller Liebe. Da ist noch so viel Fleischliches, so viel Egoistisches. Weißt du, der Stolz, also die Arroganz, wo man sich was einbildet, ich. Weißt du, so betet der Jude, der Pharisäer. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Und dann, ich danke dir, dass ich das und das tun darf und das bin und das habe. Weißt du, wenn du vor Gott bist, dann bist du wie der Sünder dort, der Zöllner. Gott sei mir Sünder gnädig. Da flehst du und flänzt und winselst um Gnade und Erbarmen. Und das ist erhöhliches Beten. Ich weiß, das ist nicht populär heutzutage. Heutzutage wollen alle groß und gemacht sein. Nein, wir dürfen zu Gott wie arme Bettler kommen. Bettelnde Fürsten, das sind Wundervollbringer, Weltenbezwinger. Die machen Siegesgeschäfte. Du musst betteln lernen. Betteln will gelernt sein. Manche Leute, die denken, der liebe Gott muss mir gleich bedienen. Nein, zuerst lässt er uns arm werden und schwach werden und krank werden und gebrechlich werden. Und dann, oh Gott, erbarm dich meiner. Hab Gnade mit meiner Familie. Hab Gnade mit meiner Gesundheit. Hab Gnade mit dem, mit der Gemeinde. Hab Gnade mit dem. Hab Erbarmen. Und dann betest du ganz anders. Nicht, mach das. Und erst wenn du mit Gott geredet hast, dann sagst du, lass mein Volk gehen. Dann stehst du in Vollmacht da. Im Gebet geben wir unsere Belange Gott ab. Unsere Sorgen, unseren Kummer, unsere Probleme. Oh Herr, alles gebe ich dir ab. Nicht, ich danke dir, dass ich das schon gemanagt habe und jenes gemacht habe. Nein, wir geben ihm unsere Krankheiten ab, unsere Sorgen, unsere Schmerzen. Und Gebet ist nichts Magisches. Gebet ist auch nicht erste Hilfe. Gebet ist zuerst mal Zwiesprache mit Gott. Gebet ist nicht irgendein religiöses Beiwerk. Weißt du, das Schmuckstück, jetzt betet er. Weißt du, so schau, Gebet ist in der Stille, in der Kammer mit Gott zu reden. Das ist Gebet. Gebet ist Hingabe, Zwiesprache nur mit Gott. Nur mit Gott allein. Weißt du, es ist keine Leistungsphilosophie. Ich habe das gemacht und ich habe das gemacht und Gott, jetzt muss mich da und dort erhören. Der Beter liegt vor dem Herrn auf sein Angesicht. Daniel, da heißt es von ihm, er lag wie ein Toter auf sein Angesicht vor Gott. Johannes, der auf der Insel Patmos, er war wie ein Toter. Er steht, so weit müssen wir zuerst mal kommen, bis dann der Herr sagt, na steh doch endlich mal auf, ich will mal mit dir reden. Der Beter bespricht und plant alles mit Gott, bevor er ausführt. Gott hat mir eine Botschaft mal gegeben, irgendwann werde ich vielleicht sie mal wiederholen, als wir noch in Kreuzberg waren. Da hat Gott uns gesagt und hat gezeigt, wir sollen nicht beten, wenn der Karren verfahren ist. Wir sollen beten, bevor wir von zu Hause losfahren. Verstehst du, wenn der Karren verfahren ist? Und bei den meisten Leuten ist der Karren verfahren. Bei den meisten Leuten ist der Karren verfahren. Oh Gott, hilf, holt mich auf dieser Sackgasse raus, ich komme nicht mehr raus. Ja, das ist zu spät. Bei vielen gibt es nichts mehr zu retten oft. Aber bevor du rausgehst aus dem Haus, fang an mit Gott zu beten, zu reden. Fang an mit Gott ein Gespräch zu führen. Und du wirst sehen, die Sache wird gut. Dann betrachtest du die Welt mit den Augen Gottes als Beter. Du siehst die Dinge ganz anders. Und dir begegnet, was dir begegnet, auch total anders. Du siehst in jedem Ding eine Möglichkeit, eine offene Tür, eine Herausforderung, eine Lösung. In jedem Problem siehst du eine Lösung. So, der Beter greift die Probleme auf Gottes Art an und geht geistlich an diese Probleme ran, bevor es losgeht. Und wann hat der Heilende gebetet? Bevor er auf die Leute zuging, bevor er den Besessenen begegnete, bevor er den Sturm stillte, bevor er die Apostel erwählte. Er hat immer mit dem Vater geredet. Immer mit dem Vater geredet. Und Jesus hat im Verborgenen gebetet. Lukas 11, lies mal von Vers 1. Das muss jeder wissen. Er hat im Verborgenen gebetet. Niemand weiß, was er gebetet hat. Als er im Garten Gethsemane betete, dann hat er einen Stein genommen und ging einen Steinwurf weiter. Und damit niemand hört, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du siehst, wie er gerungen hat. Auf alle vier. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das sind Gebete, die Gott hört, wenn du den Willen Gottes erfährst. Und dann beteiligt sich Gott auch an deinen Problemen und deinen Anliegen. Und in Lukas 5, Vers 16, Jesus zog immer wieder sich zurück zum Beten. Er hat sich immer zurückgezogen. Er war immer solo. Da hat niemand, kein Petrus und kein Johannes und kein Judas und niemand mitgenommen. Er zog sich zurück, einsam, allein und nicht aufdringlich irgendwie mit Gott zu kämpfen und zu beten. Ein echter Beter, ein erhörlicher Beter betet im Verborgenen. Und das ist die richtige Art des Betens. Sich selbst zurückziehen, Tür zuschließen, damit niemand reinkommt und niemand rauskommt. Sich selbst, auf sich selbst beziehen, das ist in die Kammer zu gehen, sich unsichtbar machen. Nicht, dass du die Gebete erhörst und dass du dem lieben Gott nachhältst, nein, der Beter nimmt sich nicht wichtig vor Gott. Der ist es egal. Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste, sagt Johannes. Ich bin nur ein Beter. Ich bete, ich tue meine Arbeit, mehr kann ich nicht. Wenn du betest, schließ dich ein. So hat Jesus gesagt, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und dann bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und der es im Verborgenen sieht, wird es öffentlich vergelten. Gott ist ein verborgener Gott und dem kannst du nur dort begegnen und nur dort erfahren, was Gott will und wie Gott arbeitet. Beim Beten in der Kammer, da, das ist diese Stille vor Gott, sich auf sein Herz zurückzuziehen. Herz, was wünschst du dir? Verstehst, darf dein Herz zurückgehen, dein Herz befragen. Und in deinem Herzen ist die Stimme Gottes. Und dein Herz wird dir die Wahrheit sagen, um was es wirklich geht. Sich innerlich zurückziehen, das ist in die Kammer gehen. Sich innerlich zurückziehen. Wir haben einen wunderbaren, herrlichen Gott. Gott hat so viel zu geben. Aber wir haben so viel Belastung. Deshalb muss alles rausgesperrt werden, rausgeschlossen werden. Und nichts drin zu. Es hat in unserem Leben nichts zu suchen. Das Herz gehört Gott und soll Gott ganz und gar gehören. Und in dem Augenblick, wo du deine Kammer zuschließt und dich auf Gott konzentrierst, dann haben die anderen Stimmen nichts mehr zu suchen. andere Kommentare, andere Meinungen und Ansichten, dann gilt nur noch die Ansicht Gottes, die Meinung Gottes. Was denkt der Vater darüber? Darum, viele haben Angst und die wenigsten gehen in sich zurück. Die wenigsten, die allerwenigsten, die denken, da ist nichts vorhanden. Nee, da ist so viel vorhanden in Herzkammer rechts und in der Herzkammer links, da ist noch so viel vorhanden. Da soll der Herr einfach pulsieren und arbeiten und wirken. Viele kriegen Angst und Gewissensbisse, wenn sie sich zurückziehen auf ihr Herz. Aber meine Bibel sagt, Matthäus 5, Vers 8, selig sind die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ich könnte weitermachen, die wird Gott hören, die wird Gott verstehen. Der Vater, der ins Verborgene sieht, wird es euch öffentlich vergelten. Bevor man in die Kammer kann, muss die Kammer ausgeräumt werden. Die meisten Kammern sind Rumpelkammern bei den meisten Leuten. Weißt du, hinter den Türen, alles, was man nicht braucht, abgeschoben, abgelegt, abgelegt, abgelegt. Da hat sich so viel angesammelt, so viel Verletzung, so viel Schmutz, so viel Begehrlichkeit, so viel Spinnweben des Geizes, der Habgier, so viel Menschliches, so viel Ungöttliches, Ungeistliches, so viel Geschwüre des Aberglaubens. Oh, von der Esoterik her, die Leute da kommen, da ist so viel in dieser Kammer, da passt gar nichts mehr rein. Und in dieser Kammer muss erstmal alles ausgeräuchert werden, ausgeräumt werden. Du glaubst gar nicht, was in so einem Menschenherzen alles drin wohnt. Böse Gedanken, lies mal, was Jesus sagte. Hassgefühle, Eifersucht gegen sich, gegen andere, gegen Gott, gegen die Gemeinde, gegen den Pastor, gegen die Regierung und was weiß ich. Wie bekommt man Gebetserhörungen? Was soll ich dir sagen? In Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch solches alles zufallen. Da geht es um Kleidung, um Nahrung und so weiter, Schuhe, wo wir uns aufhalten, was mit uns passiert. Das wird erst gegeben, aber zuerst trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachtet zuerst einmal das Brot im Vorhaus, Vorratskammer Gottes ist in dieser Kammer, viel Brot, deshalb bringt den Zehnten in sein Haus, sagt uns die Bibel. So, zuerst einmal muss die Rumpelkammer ausgeräumt werden. Und manche haben wirklich eine große Rumpelkammer. Das sind richtige geistige Messis. Gott möge sie segnen, dass ihnen die Augen aufgehen. So nicht. Jesus hat sich selbst abgesondert. Immer wieder, du musst dich selbst absondern. Die Leute werden dich nicht absondern und sagen, jetzt gehen sie mal in die Gebetsstunde. Nein, normalerweise geht keiner freiwillig in der Gebetsstunde. Du musst dich zusammenreißen. Ich will beten. Ich will Gott suchen. Ich will Gott begegnen. Ich will mit dem Vater sprechen. Für Jesus war das was Wunderbares, mit Gott privat zu reden, mit seinem Vater persönlich, intim. Und es geht niemand was an, was er dort gesprochen hat. Er selbst hielt sich selbst zurück, hat sich selbst zurückgestellt. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Vater. Er nahm sich nicht so wichtig. Und das ist nämlich beim Beten, nimm dich nicht so wichtig. Ja, du musst mich hören. Jesus war sehr demütig, auch im Gebet. Also lerne von mir, sagt Jesus. Lerne von mir. Obwohl er der Sohn Gottes war, er war sehr demütig. Hebräer Kapitel 5, Vers 7 und folgende Verse. Als Jesus noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt. Nicht an hohen Priester, nicht an Pilatus, nicht an Magdalena und nicht an die Maria. Er hat sich an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihm gebracht. Not, auch wieder das Stichwort, Not. Er hat seine Not vor Gott gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Auch ein Schlüssel. Wie hört Gott? Wann hört Gott mich? Wenn wir treu sind. Gott hört nicht Untreue. Wenn du treu bist in dem, was Gott dir gegeben hat, was er dir befohlen hat, wie er dich gesandt hat und was dein Auftrag ist und so weiter. Er war treu. Obwohl er Sohn Gottes war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, gehorsam gelernt. Also zuerst einmal lernen wir gehorsam, bevor wir beten, Gott zu gehorchen. Und nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für uns alle, die Gott gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Weißt du, er hat seine Not Gott gebracht. Geschwister, dort gehört die Not hin, nicht zum Seelsorger. Weißt du, das ist nur Nabelschau, wenn du zum Seelsorger gehst. So, ja, jetzt hat er gehört, jetzt wissen die Menschen. Weißt du, deine Not gehört Gott. Und in die Kammer besprochen, weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden, treu zu Gott halten. Gott gibt uns den Schlüssel hier, erst wenn wir treu zu ihm sind. Also ich würde meinen Schlüssel auch niemandem geben, der nicht treu ist. Ich würde niemand meine Wohnung anvertrauen. Ich vertraue meine Wohnung nur treuen Leuten, würde anvertrauen. Deshalb treu. Er war treu zu Gott. Auf ihn konnte sich Gott verlassen. Und die Frage ist, bin ich treu? Bin ich treu in dem, was ich tue, wie ich Gott diene, wie ich lebe? Weißt du, kann sich Gott auf mich verlassen? Weißt du, so viele würden Gott missbrauchen. Viele nützen Gott nur aus, beuten aus und so weiter. Ja, ich habe jetzt Schlüssel, kann zu seinem Schatzhaus gehen. Und dann verplempern sie die Dinge, die Gott ihnen gibt, werden selber faul, tun nichts mehr, ich kann mir alles bedienen. Weißt du, Gott prüft, ob wir Bewährte sind, treue Haushalter sind. Gott prüft es. Wie behandeln wir andere? Du kennst ja diese Geschichte, weißt du, dem einen erlässt der Herr so viel Schulden und dann kommt die kleine Frau vorbei und sagt, bitte, ich kann nicht bezahlen, ich werde nächste Woche bezahlen, aber erlass mir die Schuld. Nein, du bezahlst den letzten Heller und du siehst, Gott nimmt dem einen das weg, weil er ungerecht war. Und so viele Menschen sind ungerecht. Andere behandeln Gott sehr schlecht, nehmen alle Ehre von Gott weg. Ich habe das gemacht. Durch mein Gebet ist das passiert. Denk an die 10 Aussätzige. Gott hat 10 Aussätzige geheilt, aber nur einer kam zurück und dankte. Der 10. Der dankte. Alle anderen haben es selbstverständlich genommen. Weißt du, Gott gibt seine Schätze, seinen Reichtum, seinen Segen nur treuen Verwaltern, treuen Dienern, die mit ihren Gaben auch wuchern und nicht nur vergraben, sondern wuchern, arbeiten und wirklich berechnend wirken, hier auf dieser Erde. Ich habe 5 andere Funde gewonnen oder 2 andere dazu gewonnen. Darum das Gebet eines Bewährten vermag viel, nach Jakobus 5. Das Gebet eines Erprobten, eines gestandenen, gefestigten Menschen. Das Gebet eines treuen Christen vermag viel. Weißt du, vielleicht ist manche Omi und manche Opa treu, also mancher so Larifari, begeisterter Jünger Jesu. Weißt du, manchmal, wo treu ist im Kleinen, treu im Zehnten, treu im Gottesdienst, treu im Wort Gottes, treu in der Nachfolge, treu im Dienen mit den Mitteln, was er hat. Gott achtet auf die Treue. Und wenn so ein treuer Mensch betet, Gott reagiert sofort. Das Gebet eines treuen Christen wird von Gott erhört. Glaub mir das. Und wie bekommt man Erhörungen? Ganz einfach das Stichwort treu. Sei treu. Treu in dem, was du tust. Treue ist eine Tugend. Die ist heutzutage rar bei den Menschen, wenig. Du findest kaum noch treue Menschen irgendwo. Die meisten sind nicht mehr treu, nicht einmal sich selber mehr treu. Und geschweige denn Gott. Treu ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist eine Gabe Gottes, treu sein. Es ist ein Geschenk des Himmels, treu sein. Und dann kann Gott dir wieder neue Bitten schenken, neue Aufträge geben, neue Wünsche dir ins Herz schreiben. Es ist eine große Gnade, wenn man einen treuen Menschen gefunden hat. Es ist eine große Gnade. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Und wie viel mehr Gott? Gott sucht treue Menschen, auf die er sich verlassen kann. Menschen, die er dann in sein Reich einsetzen kann, in sein Geschäft, das Geschäft übergeben kann, kann sagen, ich verreise gerne, ich weiß, die Sache läuft weiter, weil treue Menschen da sind. Treue Menschen sind eine Rarität, eine Seltenheit, auch im Reich Gottes. Sobald es Schwierigkeiten kommen, dann laufen die Mietlinge weg. Das ist so. In meinem Dienst habe ich schon so oft erlebt, Leute, wenn sie Probleme hatten, naja, dann gehe ich halt woanders, mache ich was anderes. Wir wären hier schon längst nicht mehr da in Berlin und auch nicht hier in diesem Haus und so weiter, wenn wir nicht treue Geschwister hätten, die uns unterstützt haben und treu durchgehalten haben, treu mitgemacht haben und mitgearbeitet haben, regelmäßig ihren Zehnten gegeben haben, mitgesungen, mitgebetet, mitgeglaubt haben. Wir wären schon längst nicht mehr da, aber ich danke Gott für treue Geschwister. Ich danke Gott dafür. Und Gott hört das Gebet der Treuen, die ihre Pflicht erfüllen. Weißt du, wir können die Gebetserhörung nicht verdienen. Aber Gott hört und Gott sieht, der ist treu. Das Gebet eines Bewährten macht sehr viel aus. Elia war ein Mensch, ein schwacher Mensch, aber er war treu. Er war treu. Stell dir mal vor, 18 Monate am Bach zu sitzen und mit Steinchen zu spielen, Vögeln zu horchen Verstehst du, 18 Monate, er war teuer ausgehalten, bis Gott ihm sagte, so, Bruder Elia, jetzt gehst du weiter. Und wohin? Nicht zum Ahab, jetzt gehst du zu der Witwe nach Sarepta. Wieder 18 Monate. Weißt du, bei einer Witwe zusammen zu sein, die geht auf den Nerven. So eine Witwe. Verstehst du, sagt kein Mann, dann erzählt sie und dann plappert sie und dann ach. Hat sie ihre Trübsal. Weißt du, das ist, aber hier bewährt sich, was ist der wahre, vernünftige Gottesdienst? In meiner Bibel heißt es, Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen. Und hier lernt Elia, Gottes Wort auszuleben und zu praktizieren. Das ist ein bewährter. 36 Monate verbringt er in der Schule Gottes. Und dann kommt er erst. Und dann betet er erhörlich. Gott hört das Gebet der Treuen, die ihr Versprechen halten und zu ihrem Wort stehen. Und Treue sind Taten. Treue ist eine Tat. Die merkst du, wie, ob einer treu ist oder nicht. In Sirach, das ist bei den Apokryphen, Sirach Kapitel 6, Vers 14, da heißt es, ein treuer Freund ist wie ein festes Zelt. Wer einen solchen Freund findet, hat einen großen Schatz gefunden. Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis und es wiegt nichts auf gegen diesen treuen Freund. Das Leben ist geborgen bei ihm, bei diesem treuen Freund, und man findet Gott und man fürchtet Gott. Wenn man einen treuen Freund gefunden hat, man sagt, guck mal, der steht zu einem, der hält zu einem, der steht zu seinem Wort, auch wenn es schwer wird. Der nimmt einen unter den Arm, der begleitet einen und beschützt einen. Gelebte Treue, das ist ein Schatz. Gelebte Treue hat einen hohen Wert und es zählt bei Gott. Weißt du, diese anvertrauten Pfunde, Matthäus 25, mit denen man gewuchert hat, mit denen man gehandelt hat, Matthäus 25, Vers 14 bis 30, Gott achtet auf die Kleinigkeiten, ob wir treu sind. Ja, er soll mein Gebet hören, aber zuerst will er gehört werden, dass wir auf ihn achten, auf sein Wort achten, ihm gehorsam sind, den Kleinen. Und dann kriegst du auch das, was du brauchst. Gerade die Kleinigkeiten sind es für Gott wichtig. Wenn wir da weiter Matthäus 25, Vers 21 und 23 lesen, dann sagt der Herr, du bist in Kleinem dein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Du warst im Kleinen treu. Klein, egal was es ist, Kinderdienst, im Gebet, Gebetsdienst, gar nicht so auffallend, gar nicht vorne auf der Plattform. Nein, Gott sieht die Kleinigkeiten in deinem Leben und diese Kleinigkeiten machen die Wunder in deinem Leben. Ich will dir noch mehr geben. Jetzt guck mal, jetzt kannst du bitten, wünsch dir was. Jetzt kriegst du Königreiche sogar. Willst du die Treue Gottes, dann musst du zuerst mal selbst treu sein. Das ist Klartext. Ich sage dir die Wahrheit, der Weg ist schmal. Es gibt keinen anderen Weg, der dich ans Ziel bringt. Wenn du nicht treu bist, erwarte nicht die Treue Gottes in deinem Leben. Treu im Zehnten, treu im Beten, treu im Kommen, treu im Dienen, egal was es ist, treu. Ich bin ehrlich. Und ich sage dir, was Gott sagt. Weißt du, nicht was die Vernunft dir sagt und die Logik. Gehorche deinem Herzen. Mach das. Weißt du, handle mit dem, was du hast. Du musst nicht mehr einsetzen. Gebrauche diese wenigen Talente und Gaben, die du hast. Und du wirst sehen, was der liebe Gott daraus macht. Gottes Geld wird erst überlassen den treuen, den zuverlässigen Menschen, Menschen, die sich bewährt haben in kleinen Dingen, die die Erwartungen Gottes erfüllt haben. Weißt du, Gott testet. Gott testet, ob du treu bist, ob du zuverlässig bist. Er testet. Gott hält zu uns, wenn wir uns zu ihm halten und sagen, nein, ich werde mich hier nicht versündigen. Ich werde nicht lügen. Ich werde nicht stehlen. Ich werde nichts unter den Nagel mir hauen. Ich werde warten, bis die Stunde Gottes kommt. Ich werde nichts mit Gewalt mir holen. Entweder gibt Gott mir jetzt und alles, was du mit Gewalt holst, ist vom Teufel und für den Teufel. Weißt du, du musst nicht Gewalt anwenden. Weißt du, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Der Herr gibt es, wenn du so weit bist und reif bist. Viele sind unglaubwürdig geworden vor Gott, weil sie nicht treu waren. Sie haben gedacht, jetzt muss ich, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt packe ich die Gelegenheit am Schopf. Andere sind so wetterwindig, so wie der Wind, so wie die Stimmung, wie die Lage ist, wie die Strömung ist. Die Bewährte bleiben. Die sind wie Linienschiffe, die gehen, ob Wind ist oder nicht Wind ist. Ein Segler fährt nur, wenn Winter ist. Weißt du, der Bewährte bleibt unbeirrbar, hält zu seinem Gott. Und der Bewährte erneuert täglich seine Treue zu Gott. Weißt du, es reicht nicht aus, dass ich sage, Herr, bei der Taufe, ich bin dir treu. Oder bis der Tod uns scheidet. Nein, wir müssen tagtäglich die Treue erneuern. Unserem Vater im Himmel, ich bin treu. Herr, hilf mir, dass ich treu sein kann. Ich neige vielleicht nicht dazu, aber bitte hilf mir. Ich muss täglich das Versprechen der Treue wiederholen. Und Gott darum bitten, Herr, bleib bei mir, hilf mir, Heiliger Geist, halt mich treu. In der kleinen Sache, in den kleinen Dingen, was ich tue, dass ich am Wach bleibe. Ich würde lieber weglaufen, ich würde lieber da in Samaria Feuer vom Himmel holen oder was sonst noch alles auf dem Karmel marschieren und dann predigen. Aber halt mich treu hier am Bach. Verstehst du? Und warten, bis die Raben kommen. Oder hier bei der Witwe. Herr, halt mich treu. Denk drüber nach. Lass es zergehen, was es bedeutet für den Elia. Jakobus 5, Vers 17 und 18. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Kein großer Held. Also dieser dynamische Prediger. Reinhard Bonke, Benny Hinn und weiß ich sonst noch, wie die alle heißen mögen. Das war der Elia gar nicht. Der war gar kein großer Pastor. Der war nur einfaches Männle, der sogar beim Beten mal sein Mittel vergessen hat. Und dann kamen die Kinder und haben gesagt, Glatzkopf, Glatzkopf, Glatzkopf. Verstehst? Er war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet. Ein Gebet, nicht 10 Gebete und 100 Gebete. Nein, ein Gebet. Dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Es regnet, ein Gebet. Weißt du, wir beten 1000 Gebete und denken, das muss der liebe Gott endlich mal hören. Nein, der liebe Gott will zuerst mal was sehen bei uns, das, was bei uns passiert und mit uns passiert. Und dann beten wir nur noch ein Gebet. Und dann heißt es, und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ein schwacher Mensch am Bach bei der Witwe, dort ist er stark geworden. Und du sagst ja, wie werde ich stark? Ja, bei der Witwe und am Bach, wenn die Raben dich versorgen, auf übernatürliche Art und Weise. Treu bleiben in schwierigen Zeiten, das macht dich stark. Das macht dich stark. Treu bleiben in schwierigen Zeiten. Gott treu bleiben bei Rückschlägen. Gott treu bleiben bei Schwierigkeiten. Das macht dich bewährt. Auch wenn es schwerfällt. Du, das ist eine Kunst, die kann nicht jeder. Das ist sehr anstrengend, treu zu bleiben. Herr, hilf, treu zu sein. In der Gemeinde, wo auch immer. Wie heißt es in der Bibel einmal, es ist ein köstliches Ding, wo das Herz treu geworden ist und fest geworden ist. Wo es sich nicht von Jesus abwendet. Auch wenn du mein Gebet nicht erhörst, werde ich dir absagen. Kannst du jemand anders suchen. Verstehst du? Nein. Der Treue bleibt. Der wechselt nicht die Gemeinde, wenn es nicht mehr läuft. Der bleibt erst recht, damit es läuft. Jesus hat sich vom Kreuz nicht abgewendet. Er hat sich das Kreuz fest vor Augen vorgenommen und er war kein Feind des Kreuzes. Er hat sich gefallen lassen und jede Tugend offenbart sich in der Treue. Auch beim Beten, dieses anhaltende Gebet. Nicht 5 Minuten beten und naja, das hat nichts gebracht. Anhaltendes Beten. Wir sollen treu weiter beten, weiter wirken, weiter Gott vertrauen. In Matthäus, glaube ich. Ja, Matthäus ist es. Da sagt Jesus mehrmals, wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Matthäus 10, 22 und 24, Vers 13. Wer beharrt bis ans Ende, bis es kommt, bis es da ist, der wird das alles ererben. Bis ans Ende. Beten ist durchbeten, richtig durchbeten, so lange, bis es die Antwort kommt. So wie Jesus in Philipper Kapitel 2, Vers 6 und folgende Verse. Er war, obwohl er Sohn Gottes war, er war Gott gleich in allem und doch hielt er nicht daran fest, so wie ein Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde ein Sklave. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Jesus hat gar nicht wie Gott gehandelt, sondern ganz menschlich. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, sogar den Verbrechertod am Kreuz. Er gab alle seine Vorrechte auf, er wurde ein Sklave. Er hat gar nicht geprotzt und gesagt, guck mal, ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Das sagt nur der Menschensohn, immer wieder Menschensohn, ganz einfach. Weißt du, wir müssen lernen, Jesus kennen, wie Jesus wirklich war. Und dann werden wir auch beten wie Jesus und sprechen wie Jesus und handeln wie Jesus. Im Gehorsam hat er sich selbst erniedrigt. Beter erniedrigen sich selbst. Deshalb knien sie, gehen sie auf die Erde, gehen auf ihr Angesicht. Sie erniedrigen sich selbst. Bei der Heilung des Lahmen gehen die Apostel Petrus und Johannes zur Gebetsstunde. Sie schicken nicht die Oma oder die Alten und die Rentner. Nein, sie gehen, die Apostel gehen zur Gebetsstunde. Nicht die Jungen und die Neubekehrten, die müssen in die Gebetsstunde. Nein, Apostel selber gehen in die Gebetsstunde, Brüder. Diese großen Apostel. Und wenn sie durchgebetet haben, dann handeln sie. Und dann kommen sie jetzt und dann werden sie angebettelt. Und plötzlich haben sie das Wort vom Herrn. Gold und Silber haben wir nicht. Aber das, was wir haben, das geben wir dir im Namen Jesu. Verstehst du? Sie haben durchgebetet. Und der Mann war 38 Jahre dort an dieser Tempelstür und gelähmt. Weißt du, erst als sie das grüne Licht von Gott hatten, haben sie gehandelt. Beter warten auf das grüne Licht von Gott. Sie beten so lang, bis der Herr zeigt, jetzt ist es soweit. Und Apostelgeschichte 3, Vers 6 und folgende Verse. Petrus, sieh uns an. Der Gelähmte tat es und erwartete, dass sie Geld von ihnen bekommen würden. Aber nein, Petrus sprach, Gold und Silber haben wir nicht, aber doch das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu steh auf. Und er stand auf und ging umher und erfasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm auf. Komm hoch. Im gleichen Augenblick erstarkten seine Füße und die Knöchel und mit einem Sprung war er auf den Beinen und ging umher. Und er folgte Petrus und Johannes im Vorhof des Tempels, lief umher und vor Freude und dankte Gott mit lauter Stimme. Das ist aber, die haben zuerst durchgebetet, bis das passierte. Ich weiß nicht, wie lang. Vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Weiß ich nicht. Weißt du, in der Bibel, wenn wir lesen, ist alles so komprimiert, alles so dicht beieinander, denken, mei, Schlag auf Schlag. Aber das sind oft Jahre vergangen. Der Mann kommt auf die Beine. Komm hoch. Du siehst, wie zwangslos, wie schlicht die Apostel hier handeln. Gar nicht so gewaltig. Jetzt musst du, oder nein, sie spüren, die Stunde Gottes ist gekommen. Beter wissen, die Stunde Gottes ist gekommen. Jetzt. Und wir müssen auf das göttliche Timing achten, wann Gottes Zeit gekommen ist. Weißt du, so viele Menschen, die üben Zwang beim Beten an uns. Und jetzt, oh Herr, im Namen Jesus. Und dann krampfen und verkrampfen sie sich und so weiter. Nein. Weißt du, klammern sich auch nicht an jedem Strohhalm. Und für sie ist Beten kein Druck und kein Stress. Weißt du, sie beten. Ob was passiert oder nicht passiert, sie beten weiter. Ob was kommt oder nicht kommt, sie beten weiter. Es ist kein verzweifelter Versuch, weißt du, eine verzweifelte Tat. Sie gingen zur Gebetsstunde, aus Routine, weil sie das immer gemacht haben. Wer viel Umgang mit Gott hat, wird stark. Elia wurde stark durch den Umgang mit Gott. Da dieses Steinchen ins Wasser werfen, das war so Spielchen. Aber hier ist stark geworden. In der Einsamkeit wird der Beter stark. Bei der Witwe wird man stark, die einem so auf die Nerven geht. Ja. Glaub doch nicht, dass er nur im Prophetenstübchen saß. Nein. Mann Gottes, wie ist das und wie ist das und wie ist das? Das überfließende Leben kommt erst, wenn wir persönlich Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir viel Zeit mit Gott verbringen. Und sie gingen hier um Nachmittag in die Gebetsstunde, Petrus und Johannes. Nachmittags. Weißt du, wo die anderen schlafen? Sie haben die Zeit genutzt, wo die anderen schlafen, Siesta haben, Pause machen, wo der Biorhythmus so runtersackt. Da gingen sie in die Gebetsstunde. Da, wo die anderen irgendwas anders unternehmen. Diese Zeit, weißt du, du musst dem Herrgott nicht die Zeit stehlen. Beten ist nicht dem Herrgott die Zeit stehlen. Du kannst die Zeit nutzen, wo die anderen schlafen. Wo die anderen was anders machen, Pause machen, kannst du nützen. Ich werde nie vergessen, als ich junger Christ war, ich habe damals bei MAN gelernt und gearbeitet. Weißt du, wo ich die schönste Zeit mit Gott gehabt habe? Auf dem WC, auf der Toilette. Da habe ich mit Gott geredet. Verstehst du? Und wenn es irgendwie hart ging oder ich irgendeine Sorge hatte und so weiter, ich habe mit Gott auf der Toilette gesprochen. Du glaubst gar nicht, wie gut man auf der Toilette mit Gott reden kann. Und soll ich dir sagen, warum? Weil man die Tür zuschließt. Oder? Wenn man die Tür zumacht. Das ist das Geheimnis. Schließ die Tür zu, wenn du mit Gott redest. Und dann beginnt Gott mit dir zu reden und dir die Augen aufzuschließen. Dann kommst du raus und dann bist du wie, ja, erleichtert, weder merken, wo der Schuh drückt, weder merken, was fehlt. Deshalb, du musst keine Angst haben. Also, du trittst vor Gott, weil du eine Lösung brauchst, aber Gott gibt dir die Antwort, nicht die Lösung. Die Antwort gibt dir, was da du sagen sollst. Sag, lass mein Volk gehen oder Lazarus, komm raus. Er will die Antwort geben für dein Problem. Gebt ihr ihnen zu essen. Beter kämpfen auf einer ganz anderen Ebene. Die kämpfen nicht mehr hier unten. Weißt du, sie kämpfen mit Fürsten und Gewalten, mit Mächten. Weißt du, wenn wir anfangen zu beten, und jetzt bitte, ich will das auch sagen, wie kriegt man Gebetserhörung? Und wie, dass du weißt, jetzt bin ich gar nicht mal so weit weg von der Gebetserhörung. Da kommen Stürme, da kommen Anfechtungen, da ist der Teufel los. Verstehst du, das ist ein Zeichen, jetzt bin ich kurz vor dem Durchbruch. Halleluja, jetzt gib ihm. Ja, wenn wir anfangen zu beten, zeigt sich, wer wir wirklich sind, wo der Feind wirklich sitzt. Weißt du, wo er sich versteckt hält, plötzlich kommt er vorgekrochen und es wird immer schlimmer. Das Gebet ist der Schlüssel zum Siegen, zum Überwinden. Peter gibt sich als Schwächling vor Gott. Vor Gott kannst du nicht protzen. Vor Gott darfst du das gar nicht. Vor Gott musst du demütig sein. Herr, ich bin nichts, ich kann nichts. Aber draußen in der Welt, da musst du dein Mann stehen. Da musst du deine Arbeit tun. Da musst du kämpfen. Aber zuerst musst du mit Gott gekämpft haben, wie der Jakob in Pniel. Mit Gott gerungen. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann kannst du vor dem Esau treten und der Esau ist Weichei. Der Esau ist ein ganz braves Büblein. Bruder, wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Verstehst du? Aber zuerst musst du mit Gott gerungen haben. Unsere Kämpfe passieren auf einer ganz anderen Ebene. Gebet ist die Hilfe für die Hilflosen, Stärke für die Schwachen, Augenlicht für die Blinden. Das ist Gebet, echtes Gebet. Der Beter, er denkt an seinen Vater, wie der verlorene Sohn. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Ich mach mich auf und dich, lass den Schweinebauer hier. Und er geht so lang, bis er zum Vater durchkommt. Bis der Vater ihn in den Arm nimmt und küsst und weiß, das habe ich geschafft. Wer betet, der nimmt Abstand von dem Schweinestall, von den Sünden und Dreck dieser Welt, nimmt Abstand von dem leeren Magen. Und plötzlich hat er Hoffnung. Der Beter hat Hoffnung. Der hat es noch nicht in der Hand. Der ist noch nicht zu Hause. Aber der hat es in der Hand. Ich weiß, mein Vater hat Brot, die Fülle. Ich bleibe nicht hier. Wer betet, hat ein anderes Fundament. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, das Gebet ist der Schlüssel für den Morgen und die Türriegel für den Abend. Der Schlüssel für den Morgen, um den Tag aufzuschließen und abends, um den Tag zu beschließen und zuzumachen. Und deshalb Morgen- und Abendgebet, das ist ganz arg wichtig. Dieses regelmäßige, anhaltende Beten, da kriegst du deine Kraft morgens, da kriegst du den Schlüssel für den Tag, für den Morgen. Weißt du, das... Auch wenn dein Herz traurig und bitter ist und enttäuscht ist und arm ist und leer ist und blind ist und taub ist, du kriegst Mut. Oh, heute, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Und abends, gute Nacht, lieber Heiland. Gute Nacht. Weißt du, und dann arbeitet Gott nachts, wenn du schläfst. Man betet, um erhört zu werden. Und deshalb ist es so wichtig, hab erhört die Gebete, das ist so wichtig. Deine erhörten Gebete geben dir ein neues Selbstbewusstsein, stärken dich im Glauben. Johannes Kapitel 16, da heißt es, bis jetzt habt ihr noch nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen, völlig ist. Vollkommen. Du sollst eine vollkommene Freude haben. Deshalb fang an zu beten in Jesu Namen. Ich habe schon eine ganze Menge dir mitgeteilt. Wie betet man erhörlich? Wer oft betet, wird immer glücklicher. Wer oft betet, wird immer reicher. Wer oft betet, wird immer stärker. Wer oft betet, wird immer gesünder und kreativer. Fang an zu beten. Und weiß Gott anzubeten. Bisher habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Erhörte Gebete ist ein Schlag gegen Atheismus und Unglauben und so weiter. Ein Schlag ins Gesicht. Gott hat mit mir gesprochen. Als zu Billy Graham eine Frau kam und sagte, wissen Sie, Gott, gibt es ihn nicht, existiert er oder existiert nicht. Gott ist tot für mich, sagte sie. Und da sagt Billy Graham zu dieser Dame, Entschuldigung, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Ganz schnell zum erhörlichen Beten. Ihr habt noch nichts in meinem Namen gebeten und Jakobus 4, Vers 2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir sollen bitten, aber richtig bitten, und zwar die Bitten von ihm haben. Von Gott formulierte Bitten, so vorgekaute Bitten von ihm. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Pastor Matthäus, kannst du mir ein Gebet aufschreiben, was ich beten sollte? Weißt du, das ist Quatsch. Ich kann dir ein Gebet aufschreiben, was ich denke, dass du jetzt gerade brauchst, aber der Heilige Geist weiß, was du wirklich brauchst. Und deshalb bitte den Heiligen Geist, dass er dir die Bitte aufschreibt. Setz dich hin, nimm den Zettel und lass dich dann vom Heiligen Geist buchstabieren, was du bitten solltest. Und formulieren Wort für Wort. Lukas Kapitel 11. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Wer sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet und jeder Anklopfende, dem wird es aufgetan. Also fang an. Klopf an, suche, bitte. Und du wirst sehen, was passiert. Deine Gebete müssen zu Bitten werden, also zu göttlichen Bitten. Dein Wille geschehe. Und zwar deine Bitten lösen und lassen den Willen Gottes passieren. Und wir sollen nach Jakobus 4, Vers 3 nicht übel bitten, was das schon wieder ist. Weißt du, wenn ihr bittet, bittet nicht übel. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Übel. Was sind üble Gebete? Weißt du, üble Gebete sind, der Beter muss reif werden für die Antwort. Wenn du noch nicht reif bist für die Antwort Gottes, betest du, aber du wirst die Dinge zerstören, die werden dich zerstören, die werden dir eine Last sein, wenn du nicht reif dafür bist. Wir bitten vieles, von vieles wird uns schaden, wenn wir übel bitten. Herr, das und das und denk was, wenn der das kann, kann ich das auch, vergiss es. Du musst reif werden für die Bitte, für das Gebet. Vieles würde dich behindern, wenn der Herr dir das geben würde. Oder, weißt du, du würdest nur eine unnötige Arbeit haben, einen unnötigen Ballast. Oder das würde dich stolz machen. Deshalb üble Bitten, weil sie übel bittet. Gott wird uns in unserer Not das geben und unseren Mangel ausfüllen. Da musst du gar nicht große Sorge haben. Du musst gar nicht groß bitten. Der Herr weiß, was ihr bedürft. Der Vater im Himmel weiß, wo dir der Schuh drückt, dass du neue Konfektionsgröße brauchst, du bist schon rausgewachsen aus der Größe. Füße zu, die Hosen zu kurz, die Arme zu kurz, verstehst du, kriegst den Knopf vorne nicht mehr zu. Der Herr weiß es und er will dich richtig versorgen. Was heißt nun übel bitten? Es heißt um mehr bitten, als deine Notdurft, das Maß, was du täglich brauchst oder bedarfst, als was deine Bedürfnisse übersteigt. Weißt du, Gott gibt immer just in time. Er gibt immer nur so viel, wie du verdauen kannst. Er gibt das, was du verarbeiten kannst. Das Gebet deines Bewährten vermag viel. Deshalb, zuerst muss noch ein paar Sachen gemacht werden. Psalm 66, Vers 18, Sünde muss ausgeräumt werden. Hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr mich nicht erhört. Weißt du, was hast du damit vor? Hätte ich Unrecht in meinem Herzen? Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Missetat verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, dem, der wird Barmherzigkeit erlangen. Erhörlich beten. Wir sollten ehrlich zu Gott reden und uns nicht was vormachen. Und dann musst du Glauben haben, damit du es empfangen kannst. Wahrer Glaube weiß, es ist bereits geschehen. Warte, bis die Verheißung eintrifft. Du kannst nicht erzwingen. Zum Beten brauchst du die Verheißung. Zum Beten brauchst du die Offenbarung, das ist schon bereit. Und zum Beten brauchst du das Rema. Und durch die Offenbarung kommt der Glaube. Und dann so lange beten und durchbeten und anhaltend im Gebet sein, bis die Antwort kommt, bis die Rose aufgeht. Alles, was vor der Zeit ist, ist mörderisch, tödlich. Erwarte, dass die Verheißung sich erfüllt. Und danke Gott schon für die Verheißung. Fang an zu danken. Weißt du, das ist Glaube. Der Glaube dankt, obwohl es noch nicht hat, aber es weiß, ich hab's. Es ist schon auf meine Adresse ausgestellt, adressiert, es ist schon unterwegs und es braucht jetzt, Paketpost streikt im Augenblick. Verstehst du, hier kommt nicht an. Das ist alles. Da geht es die Streike noch. Der Teufel versucht zu verhindern, wo es nur geht. Aber es kommt, ich bin überzeugt, es wird kommen. Wie heißt es in der Bibel? Alles, was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und es wird euch werden. Verstehst du? Und plötzlich kommt der Briefträger und bringt dir die Post oder das Paket. Du musst glauben, dass es wird. Dass es da ist. Hier sind drei wichtige Punkte. Bete, mit leeren Händen. Halte deine Hände aus. Deine Hände müssen leer sein. Bevor du von Gott was erbittest, müssen deine Hände leer sein. Du musst nichts haben. Erst wenn du nichts mehr hast und nichts mehr bist und nichts mehr kannst, dann kann der Vater den Himmel aufschließen. Dann sagt er, jetzt bist du reif. Und das ist der Moment, wo Gott uns segnet. Arm werden, die geistlich Armen, die werden das bekommen, das Reich Gottes. Weiter beten, weitermachen. Das Gebet ist die eine Seite, dass du weitermachst und du weißt auf der anderen Seite, es ist schon unterwegs. Ich danke dir, Herr Jesus. Weiter danken. Wie Lukas 18, Vers 1, da heißt es, wir sollen alle Zeit beten und nicht ermatten. Anhalten, beten, durchbeten, bis Gott handelt. Und dann Gott überlassen, den Zeitpunkt, die Art und Weise, wie das alles passieren muss. Lass Gott, der weiß es. Gebet als Arbeit. Wir sollten einfach das Ding ernst nehmen und unsere Arbeit erledigen und dann wird Gott seine Arbeit erledigen und das wird er dann liefern. Er ist der Lieferant. Er weiß, was du brauchst und du kennst sein Angebot, du weißt, was sein Willen und dein Wille geschehe. Wie empfange ich erhörliche Gebete? Fang an zu beten. Fang an konkret zu beten. Fang an ernstlich zu beten. Fang an dich zu bewähren, da wo du stehst. Mit den Sachen. Und Gott wird immer hinzufügen. Du wirst wachsen im Glauben. Und der Beter wächst. Da eine kleine Erhöhung, dort eine kleine Erhöhung, dort eine Führung, dort eine Fügung. Und das sind diese Kleinigkeiten, die dann die große Summe ausmachen. Preis dem Herrn. Lasst uns aufstehen und lasst uns mit dem Vater reden. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir dich haben, dass du mit uns sprichst und dass du uns immer das richtige Rema-Wort gibst und dass diese Inspiration schenkst, dass wir das richtige Gebet haben, den richtigen Gebetsspruch, den richtigen Schlüssel für unsere Probleme, für unser Anliegen. Aber nicht, Herr, dass wir Jammerlappen sind und Klageweiber sind, sondern dass wir mit Freuden zu dir kommen. Kommt vor sein Angesicht mit Jauchzen und Jubeln, heißt es in deinem Wort immer wieder. Wir sollen jubelnd und dankend vor dir treten, Herr Jesus. Und dann werden Dinge passieren, die wir für unmöglich gehalten haben. Danke, Vater, für deine Gegenwart, auch heute Abend. Und lass, dass dein Wort weiterlaufe und dass wir alle miteinander Beter werden, Wunder vollbringen, Weltenbezwinger, Sieges. Helden, die gesiegt haben durch das Gebet und durch den Glauben Jesus, durch Jesus Christus. Danke, Herr. Amen.